Ob der Hetze der öffentlich-rechtlichen Medien sah ich mich in der letzten Woche geneigt, Stellung zu beziehen.
Doch sehr viele Vorstellungen, sehr rückwärtsgewandt. Immer wieder wird hier gesprochen von der Familie aus Mutter, Vater und Kind.
Das Rückwärtsgewandte von Vater, Mutter, Kind. Entmenschlichter geht es eigentlich kaum.
Bei Sexualdelikten sieht es nicht anders aus.
Was raten Sie Frauen?
Wenn man nach der statistischen Anzahl geht, besser keine Beziehung mit einem Mann eingehen. Da ist das Risiko erheblich höher, eben Opfer von psychischer oder physischer Gewalt zu werden.
Am besten, man bringt sich gleich um, dann atmet, furzt, frisst man nicht.
ARD und ZDF singen heute das IFF.
Glaubt man diesem Unbill zu entkommen, so man nach Österreich schaltet, erwartet einen dort schnell Ähnliches, zum Beispiel ein Peter Fesslacher. Seit 2011 verantwortlich und moderierend die Sendung Kultur, heute auf ORF 3, der Kulturspartensender. Bereits 2014 veröffentlichte er einen Text zur Homosexualität, unterstützt Persönlichkeiten der LGBTQIA+. IA, was ist das? Er präsentiert den Nestroy-Theaterpreis, gestaltete 2021 Verbotene Liebe von der Todesstrafe bis zur Ehe für alle und veröffentlichte 2022 das Buch Die schwule Seele, wie man wird, wer man ist.
Und nun das Dossier.
Ich gebe zu, bei dieser Überdosis relativ schnell zu erklären, Moment, ich interessiere mich gar nicht für Kultur, ich bin raus. Als ich den folgenden Beitrag sah, wusste ich das alles noch nicht. Ein Gespräch mit Richard David Precht, dem Langhaarphilosophen, dem, das gebe ich zu, ich ab und an gerne beiwohne, weil er den einen oder anderen richtigen Gedanken in Gefilde lenkt, die sonst von Gedanken weitestgehend befreit.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Alles, was ihr jetzt erwidern wollt, weiß ich, drum fangen wir einfach an.
In Ihrem aktuellen Buch Angststillstand schreiben Sie, dass Menschen sich heute immer weniger trauen zu sagen, was sie sich denken, weil sie eben Angst vor Konsequenzen haben, auch vor eben vor öffentlichen Konsequenzen. Ist das das, was man so landläufig, man darf heute nichts mehr sagen, irgendwie empfindet?
Ja, was man vielleicht so empfindet und was als Satz nicht stimmt. Denn natürlich darf man heute alles sagen oder sehr vieles sagen. Nicht mehr ganz so viel. Es gibt ein bisschen auch juristische Veränderungen, aber man kann sehr viel sagen. Aber man muss dann bereit sein, die Konsequenzen zu ziehen. Jetzt soll man sagen, das ist ja eine Binsenweisheit. Man soll ja auch nicht alles sagen, was einem so einfällt oder was man gerade empfindet. Ich meine, das lernt man schon im Kindergartenalter, das nicht zu tun. Ich beziehe das in meinem Buch auf einen speziellen Fall. Es geht ja eigentlich, reden wir über gesellschaftliche und politische Aussagen. Mhm. Und da haben wir eine gewisse Verengung des Korridors, was große, wichtige Themen anbelangt. Zum Beispiel, was Corona anbelangt, was den Ukraine-Krieg anbelangt, was den Israel-Gaza-Konflikt anbelangt. Das sind Dinge, wenn Sie eine Person der Öffentlichkeit sind, dann muss man im Zweifelsfall schon vorsichtig sein, wie man sich ausdrückt und was man darüber sagt.
Das Dossier. Mein Gefühl ist das, dass wenn man es wirklich so flächendeckend sieht, dass für die allermeisten Menschen wahrscheinlich einfach der Grund ist, dass man ökonomisch und finanziell abhängig ist von vielen Menschen, vom Vorgesetzten oder auch, weiß nicht, von Auftraggebern.
Die ganze Moral hängt davon ab. Gucken sich die Epstein-Files an. Ja, die Leute, die nicht abhängig sind, sondern die sich alles rausnehmen können, weil sie glauben, mit Hilfe ihrer besten Juristen kann ihnen nichts passieren, weil sie so viel Geld haben, dass sie in keiner Form sich irgendwo erpressbar fühlen, dass sie sich nicht anpassen müssen, ja, dass sie nicht zu Meinungen Ja und Amen sagen müssen, die nicht die ihren sind und so weiter. Und dann sehen wir auch eine ganz, ganz deutliche Versozialisierung. Tatsächlich hängt das Funktionieren von Moral in der Gesellschaft damit zusammen, dass die Leute nicht unermesslich reich und nicht unermesslich mächtig sind, weil diese Leute, die tatsächlich dazu tendieren, sich an die Spielregeln dann auch nicht mehr zu halten.
Mhm. Wie löst man das?
Ja, es wäre schön, wenn es nicht so viele Leute gibt, die unermesslich reich und unermesslich mächtig sind. Mhm. Das wäre natürlich schon mal ganz gut. Und Gesellschaften, in denen diese Menschen weniger vorkommen, sind im Regelfall dann auch etwas bessere Gesellschaften. Also je stärker die Mittelschichten in einer Gesellschaft ausgeprägt sind, wenn das sie wirklich die Breite der Mitte eine Gesellschaft trägt, umso besser ist es im Regelfall um Sitte, Anstand und Moral in einer Gesellschaft bestellt.
Jetzt schreiben Sie im Buch, dass das Entscheidende in Bezug auf den Angststillstand das ist, dass auch die Personen ängstlich sind, die in herausgehobenen Positionen agieren.
Ja, wir haben die Generation der ängstlichen Chefs. Es hängt auch vielleicht damit zusammen, dass Chefs früher andere Biografien hatten als heute und dass viele Leute auch dadurch Chef geworden sind, dass sie immer sehr schön mit dem Strom geschwommen sind. Und die haben dann, wenn irgendwelche Mitarbeiter sich so äußern, dass sie dafür von der Presse attackiert werden oder was aus dem Rahmen fällt und so weiter, gleich sehr, sehr viel Angst. Mhm. Also insgesamt ist die Angst in den Führungsetagen, ja, das geht bei Firmen so, das geht überall im Kulturbetrieb so. Das ist bei Theatern so, bei Ausstellungsmachern, Galeristen und so weiter. Ja, wenn da irgendjemand was Komisches gemacht hat, was irgendwie irritiert.
Ich meine, ausgerechnet in der Kunstszene, ja, also klassisch war es ja die Aufgabe der Kunst, maximal zu irritieren, die Gesellschaft zu verunsichern, zu provozieren, frech zu sein und so weiter. Das geht ja heute alles nicht mehr in der Kunst. Wenn Sie wirklich ernsthaft provozieren, dann haben Sie ein riesiges Problem als heutiger Künstler. Und dann werden Sie auch selten einen Galerist finden, der sich hinter Sie stellt, einen Ausstellungsmacher oder einen Museumsdirektor, der sagt, ist zwar nicht meine Meinung, aber wir leben in einem freien Land, warum soll er das nicht denken? Nein, Sie haben dann im Regelfall ziemlich große Probleme. Das weiß heute jeder Künstler, egal ob er Schriftsteller, Maler oder Theatermacher ist. Und deswegen verhält man sich heute in einem Ausmaß konform, wie sich die Generation ihrer Eltern sich das niemals hätten vorstellen.
Wie sagt man, Zeit umbringen mit absolutem Stumpfsinn. Das ist Stumpfsinn.
Man kann sagen, Kinski war auch mal systemrelevant. Es gab ja ein anderes, zu bekämpfendes. Gesprächsrunden vermochten aber auch im Fernsehen der DDR zu erfrischen. Im Berlin-Journal 1990 Werner Tübke, der Maler.
Eigenschaft schätzen Sie denn bei einem Menschen besonders?
Freundlichkeit. Höflichkeit.
Ja. Und gibt es etwas, worüber Sie sich ärgern? Im Umgang mit jemandem, Unpünktlichkeit sicher.
Unpünktlichkeit, ja, zu fördern. Und dann, wenn jemand keinen Situationsinstinkt hat.
Der Verweis auf Situationsinstinkt an den Moderator Bodo Freudel. Nicht fehlbar möchte ich sein, darauf hinweisen, dass später in besagter Sendung noch Peter Ehrlicher aufspielte zum Tanz.
Wollen wir doch noch Kinder, als wir beide uns damals schon.
Lernen mit Schlager Peter Ehrlicher. Sehr hartes Material, aber ein bisschen bin ich ihm verbunden. In meinem Wohnort Ilmenau betrieb er lange Hotels zu Donald Trump.
Wenn ich überlege, also wenn man jetzt zum Beispiel Klaus Kinski hernimmt, das ist, glaube ich, so eigentlich das Paradebeispiel dafür, der sich immer gesagt hat, was er dachte. Oder auch, es gibt schon einige Beispiele auch. Also ich glaube, Nina Hagen fällt mir ein, auch Karl Lagerfeld war immer sehr exponiert. Helmut Berger zum
Mathieu
Beispiel.
Mathieu Carrière.
Ja, genau.
Diese Leute wurden sehr gerne in Talkshows früher eingeladen, weil die ganze Talkshow lebte davon, wenn jemand keine Affektmodulation beherrschte, sondern sofort aussprach, was er in dem Moment dachte oder empfand. Ich habe sehr, sehr, sehr lange keine einzige dieser dritten Programm-Talkshows mehr gesehen, in der irgendjemand aufgetreten wäre, der auch nur ansatzweise eine solche Agenda gehabt hätte. Sondern heute geht es vor allen Dingen darum, dass man einen sehr netten Eindruck hinterlässt. Das ist viel, viel wichtiger als was man sagt, ist, dass man sympathisch rüberkommt.
Gut gesagt, sympathisch rüberkommt.
Donald Trump hat die Funktion der modernen Kunst übernommen. Ja, permanente Provokation. Und bei ihm ist es tatsächlich so, er hat den Persilschein, weil seine Anhänger verzeihen ihm alles, egal was er macht. So wie die Anhänger von Harald Juhnke ihm jeden Alkoholexzess und jede Ausfälligkeit verziehen haben. Und gleichzeitig ist er tatsächlich brutaler, ernster Regent und es gefährdet seine Regentschaft nicht. Das ist ein interessantes Phänomen. Ich fürchte, es wird Schule machen.
Psychologisches.
Es gibt diesen Satz von Niklas Luhmann, der Einfluss der Psychologen und Psychoanalytiker auf die Gesellschaft ist schwer auszurechnen, aber in jedem Fall zu befürchten. Und ich würde diesen Satz jederzeit, ohne jeden einzelnen Psychologen, der uns jetzt zuguckt, beleidigen zu wollen. Es gibt auch gute Psychologen, die gute Arbeit machen. Aber die Gesellschaft auf die Couch zu legen als Ganzes, diese Arbeit möchte ich viel lieber den Soziologen überlassen, wo es sehr kluge und sehr erhellende gibt. Und was Gesamtgesellschaftsanalysen anbelangt, glaube ich, ist die Arbeit der Psychologen nicht so besonders produktiv, wie sie häufig glauben.
Und
weil ich muss als Psychologe Kausalitäten herstellen. Ich muss immer sagen, du bist so, wie du bist, weil du vorher das und das und das erlebt hast. Die Psychologie, das habe ich bei Sartre gelernt, schlägt dich ans Kreuz deiner Herkunft und nimmt dir die Dimension der Zukunft. Weil alles, was du bist, bist du aufgrund einer Vergangenheit. Und du bist sozusagen an das Kreuz dieser Vergangenheit geschlagen. Und Sartre argumentiert dagegen, dass wir immer sowohl Zukunft wie Gegenwart wie Vergangenheit sind. Wir sind ja nicht nur unsere Vergangenheit, sondern wir sind auch alle unsere Ideen, unsere Pläne und alles, was wir für die Zukunft wollen. Diese ganze Dimension ist der Psychologie nicht zugänglich. Da sie nur in die Vergangenheit schaut, verabsolutisiert sie die Vergangenheit und das Determinierende der Vergangenheit wird von ihr absolut gesetzt aus rein methodischen Gründen. Und diese Kritik an der Psychologie und auch an der Psychoanalyse, nicht an der Psychologie im Allgemeinen, die macht noch anderes, aber an der Psychoanalyse, die ist sehr richtig.
Ich habe einen Satz von einem, glaube Regisseur war das irgendwie gehört, der gemeint hat, der Weiße Hai, also im Film Der Weiße Hai, hatte auch keine schlimme Kindheit.
Ja.
Also er war einfach böse, weil er böse war.
Ja.
Können Sie mit dem was anfangen?
Ja, ich glaube, es gibt Menschen, die Spaß am Bösen haben. Sind gar nicht so wenig. Nur, da schließt sich der Kreis zu Epstein, die allermeisten Menschen haben nicht die Gelegenheit und den Mut, Gebrauch davon zu machen. Aber die Lust am Zerstörerischen, am Quälerischen, am über die Stränge schlagen, das Böse zu tun, die ist verbreiteter, als dass unsere Gesellschaft im Allgemeinen so bereit ist zuzugeben.
Ausformuliert zwei Prinzipien.
Wir haben im Grunde genommen zwei Prinzipien, die miteinander wettstreiten in unserer Gesellschaft. Das eine ist das Prinzip des Liberalismus. Ja, das heißt, der Staat soll sich möglichst nicht in dein Leben einmischen. Ja, und du bist als mündiger Bürger, ja, schöne Vorstellung bei Immanuel Kant und bei John Locke und so weiter, ja, sollst du dein Leben so frei wie möglich gestalten. Und daneben die zweite Idee, der paternalistische Staat. Ja, das ist der Staat, der dir hilft, zu deinem Glück auch zu kommen und der dich vor allen schädlichen Einflüssen schützt. Und der präventiv überlegt, dass du dich als Kind impfen lassen solltest und dir ein Gesundheitsamt zur Verfügung steht. Alles gute Entwicklung. Ja? Der dir eine Schule zur Verfügung steht, damit du nicht nur einfach irgendwie deines Glückes Schmied bist, sondern damit man dir hilft, deines Glückes Schmied zu sein. So, und jetzt haben wir ja eine Verschiebung gehabt. Der liberalistische Staat ist immer paternalistischer geworden. Und das ist eine sehr gute Entwicklung, die ich sehr begrüße. Die Frage ist nur, gibt es da kein Limit? Ja, wenn der Staat sich jetzt auch noch dafür sorgt, dass wir alle wahnsinnig nett miteinander umgehen und das zukünftig KI unterstützt tut, der ganze Straßenverkehr ist so gemonitort, dass sich da keiner mehr daneben benehmen kann. Ja, wir können mit Hilfe von KI, ja, ich meine, das ist ja schon die KI, die ja schon guckt, ob du aggressiv in deinem Auto guckst, beim selbstfahrenden Auto, ja, und dann mal so hilft dir dann ranzufahren und sagt, komm, jetzt reg dich mal ab und so weiter. Schulen, die komplett gemonitort werden, alles schon vorhanden, ja, bei uns noch nicht. Ja, aber alles möglich und auch schon ausprobiert. Ja, und wo die ganze Zeit wird die Mimik gelesen und da wird geguckt, oh, der da hinten, ne, da stauen sich Aggressionen an. Der könnte Amok laufen eines Tages. Mhm. Und wenn wir heute eine junge Generation von Kindern haben, die so dermaßen von ihren Eltern rasenmähermäßig, ja, da wird alles Gras gemäht, die Wiese, über die sie gehen, in Sicherheitswogen eingepackt werden, dann werden die als Erwachsene wollen, dass der Staat noch paternalistischer wird und sie vor noch mehr Unbilden schützt. Und dann leben wir irgendwann nicht mehr in einem freien Staat. Mhm. Und das, was ich hier in diesem allgemeinen Beispiel gezeigt habe, zeigt sich auch bei der Meinungsfreiheit. Wenn wir immer sensibler im Umgang mit Sprache, ich verstehe ja, das ist ja ein gutes Ansinnen, aber wir leben irgendwann dann nicht mehr in einem freien Land. Mhm. Und deswegen sage ich, guckt mal darauf, nicht nur, was ihr gewinnt in dieser Entwicklung, sondern auch, was ihr verliert.
Weil aus diesem grundsätzlichen Begehren auch zu schützen dann Kontrolle wird?
Ja. Weil man am besten mit Kontrolle schützen kann. Ja? Und die Leute werden es wahrscheinlich wollen sogar. Mhm. Das ist übrigens eine spannende Sache. Wenn die Mehrheit der Bevölkerung irgendwann den liberalen Staat, den wir kannten, so nicht mehr will, weil sie sich in ihm nicht mehr sicher fühlen, sondern eigentlich einen Überwachungs- und Kontrollstaat haben wollen, eine kommode Diktatur, die es erlaubt, sicher zu leben, dürfen sich dann die Gesellschaften in diese Richtung eigentlich transformieren oder müssen wir den liberalen Staat erhalten, wie er vorher war? Ich bin für das Erste, aber ich habe kein Argument, womit ich sagen kann, das andere darf nicht passieren, wenn die Mehrheit der Bevölkerung es will. Mhm. Das heißt, liberal und demokratisch könnten sich beißen. Es kann sein, dass die demokratische Mehrheit eine superrechte Regierung wählt. Es kann sein, dass die demokratische Mehrheit einen Überwachungs- und Sicherheitsstaat haben will. Und dann ist irgendwann das Prinzip des Liberalismus, das in unseren Verfassungen steht, weg. Und auf diese Entwicklung zumindest aufmerksam zu machen, ist mir ein wichtiges Anliegen.
Langhaar-Philosophisches zur Verschiedenheit.
Das Aushalten von Verschiedenheit ist ja auf der einen Seite, zum Beispiel in der Wokeness-Bewegung, Programm. Auf der anderen Seite ist mit Verschiedenheit aber nicht jegliche Form von Verschiedenheit gemeint. Es ist die Verschiedenheit in einer Million Nuancen des geschlechtlichen Selbstausdrucks gemeint. Das ist gemeint. Aber keine Leute gemeint, die das doof finden. Die sind nicht mehr gemeint. Das heißt, ich mache einen sehr engen Zaun, ja, für den Zoo, ja, den ich jetzt unter Verschiedenheitsgesichtspunkten, unter Artenschutz stelle, Ja, und das ist sehr abgegrenzt und es gibt ganz viele Tiere, die in diesen Zoo da nicht mehr reingehören.
Das immerhin in die Larve des Herrn Fesslachers. Apropos Zoo, hatte ich mal die Geschichte vom Namen von Radio Marabu erwähnt? Sicher habe ich das, aber gern nochmal. Gründer Rainer Palmer überlegte sich, welchen Namen er einem Radioprogramm geben kann, welches sperrige Musik spielt für Minderheiten. Und dann sah er im Zoo irgendwo in der letzten Ecke ein ausgesprochen hässliches Tier. Einen Marabu.
Der Marabu ist eine Storchenart mit kropfartigem Kehlsack.
Radio Marabu.
Radio Marabu ist geiles Radio.
Wann haben Sie denn eigentlich für sich zum ersten Mal bemerkt, dass einfach auch dieser Umgang mit der Sprache, dieses Formulieren etwas ist, das Ihnen liegt?
Eine bemerkenswert dümmliche Frage erinnert mich an die Frage an Salvatore Dali, wann er festgestellt habe, dass er ein Genie ist. Dali, Kunstschaffender, im Gegensatz zum Langhaarphilosophen Precht, beantwortete diese Frage ausnahmslos ernst und ausschweifend, wie es seine Art war. Wir überspringen das und kommen zum skurrilen Schluss, der mich zumindest einschätzen lässt, Talent für Moderation und Interviewführung scheinen nicht bestimmend gewesen zu sein bei der Auswahl des Peter Fesslacher für seine Wirkungsstätte.
Ich habe am Schluss noch ein paar kurze Fragen. Wie viel Geld geben Sie im Jahr für juristische Auseinandersetzungen aus?
Nichts.
Gar nichts?
Nein, ich klage nicht.
Auch nicht, wenn irgendwie KI irgendwas verändert und Sie darstellt?
Nein. Das muss man aushalten, wenn man in der Öffentlichkeit steht.
Mhm. Worüber haben Sie das letzte Mal mit Markus Lanz gewhatsappt?
Ich whatsappe gar nicht mit ihm.
Hast du SMS?
Ja, wir schicken schon mal ein paar SMSer, aber die beziehen sich zu 99% auf den Podcast.
Mhm. Und dann organisatorisches oder?
Meistens organisatorisches oder gelegentlich auch schon mal so ein paar inhaltliche Fragen. Wollen wir das machen? Wollen wir eher so oder so?
Ja, sowas. Mhm. Welche Haarpflegeprodukte verwenden Sie?
Weiß ich nicht. Das organisiere ich gar nicht selber und ist mir auch völlig egal. Also ich benutze nichts anderes als ein Shampoo, Punkt. Ich kümmere mich um meine Haare nicht besonders viel.
Lieber Herr Precht, was wünsche ich Ihnen?
Denken Sie sich was Schönes aus.
Na, ich frage jetzt Sie.
Was Sie mir wünschen sollen?
Ja.
Dass dieses Interview endlich beendet ist?
Wenn es das ist?
Sie sind doch, glaube ich, derjenige, der darüber entscheidet. Sie sind der Maître.
Ach so. Aber kann ich dann sagen, dann wünsche ich Ihnen, dass das Interview beendet ist? Dann, das ist ja auch komisch, weil dann wünsche ich es Ihnen und...
Nö, Sie können mir wünschen, dass in meinem Sinne und in meinem Interesse es gut ist, wenn das Interview jetzt vorbei ist.
Sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen, dass in Ihrem Interesse das Interview jetzt vorbei ist, was es tatsächlich sein wird und bedanke mich fürs Gespräch. Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Das Dossier.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus. Liebe Vertreter der Langhaarphilosophie, da sitze ich nun kurzhaarig gekämmt und kann nicht anders. Der ORF berichtet Alkoholverbot beim Westbahnhof ab 8. Mai. Wien, Stadt und Polizei wollen gegen Drogenkriminalität vorgehen. Auch meldet man 300.000 Spielsüchtige in Österreich. Vielleicht kann man Mensch ärger dich nicht verbieten. Nikotin bleibt die verbreiteste Suchtform Alkohol, die am weitesten verbreitete Substanz und einen hohen Anstieg melden die Österreicher beim Kokainkonsum.
Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt?
Ganz Wien, es hat doch verrückt.
Schon immer so lernen wir aus Schlagern von Reinhard Fendrich und Falco, als er noch bei Drati Waber war.
Ganz Wien, dort mit Mozambin.
Der unvergessene Falco, das Wrack, in dessen Adern auch mehr fremde Substanzen als Eigenblut wabert. In Kirchberg, Bezirk Kitzbühel, Österreich, im Land Tirol wurde ein Wolf gesichtet, eine Abschussverordnung erlassen. Bei mir zu Hause Großbreitenbach im Ilmkreis, hier wurde vor 4 Wochen ein toter Wolf gefunden. Nun ist klar, das Tier wurde erschossen, Strafanzeige gestellt. Waldbrände beschäftigen Feuerwehren in Südthüringen. Der MDR berichtet, in der Nähe von Hildburghausen und zwischen Suhl und Schleusingen. Zu Ursachen bei beiden Bränden noch nichts bekannt, Waldbrandgefahr nicht akut. Und ebenfalls berichtet der MDR, Geburtenrückgang mit ernsten Folgen für die Wirtschaft. Seit Jahren sinken die Geburtenzahlen. Man rechnet den dritten Geburtenrückgang seit 1990. In allen 3 mitteldeutschen Ländern sind die Geburtenzahlen seit 1990 um mehr als die Hälfte eingebrochen. Kindergärten gehen die Kinder aus. Und Und das wird offensichtlich nicht mal durch Menschenimporte aufgefangen. Mehr hätte den Osten wohl auch ein Krieg nicht zerstören können. Drum braucht man sich vielleicht auch nicht vor diesen zu fürchten, der das Schicksal nach 1989 dann besiegeln wird. Ich hatte ja durch meine Radiotätigkeit immer viele Kontakte zu Westdeutschen und da fallen mir mindestens drei ein, die mir schon in den 90er Jahren erklärten, in diese Welt wollen sie keine Kinder setzen. Da sehen Sie mal, wie optimistisch einst ihr Erzähler war. Mein Sohn wurde 2005 geboren, ist jetzt also im richtigen Alter für das große Stahlgewitter, welches sie zielgerichtet herbeiführen gegen das größte Land der Erde, gegen eine Atommacht, sich mir in ihrem Wahnsinn deutlich über den Mann mit dem kleinen Bart ansiedeln, der eben nicht über Atomwaffen verfügte. Was gewesen wäre, wenn er sie gehabt hätte, ist und bleibt Spekulation.
Ein Kennzeichen unserer heutigen Zeit, das beunruhigend ist, ist Identitätspolitik. Also es gibt zwei Pole. Das eine ist der moralische Universalismus, zu dem ich mich bekenne, ja, in der Tradition von Kant. Geschlechter werden gleich behandelt, da wird niemand bevorzugt und wie man sonst irgendwie aussieht, ist völlig
die
egal.
Die Länge der Haare.
Ich weiß, dass die Leute, die das vertreten, sich für linke Avantgarde halten, aber es ist nicht links.
Warum gibt es auch keine starke Friedensbewegung mehr?
In Konfliktsituationen zu sagen, es helfen nur Waffen, in meiner Sozialisation für Bundeswehr, für Aufrüstung, für Waffen, das waren die Rechte.
Langhaar-Philosoph Precht wurde ja woanders als ich sozialisiert, aber bei meiner Sozialisation war es ähnlich. Wenn ich dann lese, zum Tag des Sieges ist das St. Georgs Band in Berlin erneut verboten, am 8. und am 9. Mai. Das St. Georgs Band als Zeichen der Niederringung des deutschen Faschismus durch die Rote Armee. Dann ist mir das eindeutig ein faschistischer Akt. Es berichtet die Zeitschrift Isvestia. Neuer Kampfjet zwischen Frankreich und Deutschland geplant. Friedrich Merz hält Gebietsabtretungen der Ukraine für einen möglichen Friedensschluss für möglich.
Dass wir einen Ausgleich finden, endlich auch wieder mit unserem größten europäischen Nachbarn, nämlich mit Russland. Und ich sage das nicht, weil ich hier im Osten bin. Das sage ich an jeder anderen Stelle in Deutschland auch. Russland ist ein europäisches Land.
Lichte Minuten der Geografie.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.
In regem Kontrast zu wüster Kriegstreiberei.
Roderich, Roderich, Roderich.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Und der fanatische Kriegshetzer Roderich Kiesewetter lebte seine Russophobie längere Zeit auf kleinen Bühnen aus. Nun aber kann man von einem Comeback sprechen in der Tagesschau. Er kritisiert den russischen Terrorstaat, traf sich in Kiew mit einem tschetschenischen Oppositionellen, verärgerte die russische Regierung, meinte, Russland führe einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine und wäre ein in sich kolonialer und imperialer Staat. Dass er sich selbst in Kiew mit einem tschetschenischen Oppositionellen traf, fällt ihm offensichtlich nicht ein, der DPA und der Tagesschau selbstverständlich auch nicht.
Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg.
Kreml spreche Dmitri Peskow auf Rossiya 1 zur neuen deutschen Militärstrategie. Zitat: Hauptsache Geschichte wiederholt sich nicht. Eine russische Delegation ist am Wochenende in Pjöngjang eingetroffen, um den Beitrag Nordkoreas zur Befreiung des Gebiets Kursk von ukrainischer Besatzung zu ehren.
Nur hatte der russische Präsident den nordkoreanischen Soldaten für ihre Hilfe bei der Wiedererlangung der vollständigen Kontrolle über die Region Kursk gedankt.
Danke, beste Svetlana. Kim Jong-un nahm an den Feierlichkeiten teil, entsandt aus Moskau Verteidigungsminister Belousov und Sprecher der Staatsduma Volodin, eingeweiht das Museum über die Kriegsverdienste in der Militäroperation im Ausland. Zum Gedenken an die gefallenen Kriegsteilnehmer gab es ein Konzert Sterne des Vaterlands. Und für heute der Ausspruch von Kim Jong-un: Die höchst unparteiische Beurteilung kommt aus der Stimme des Volkes.
2023년 4월 4일 평양.
Und aus der Breite der Stimme des deutschen Volkes lasse ich die meine emporklingen für die kleine Audiodatei. Dienstag, der 28. April 2026. Jäger, du bist am Sonnabend dran. Fast 3 Billionen Dollar sind laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI 2025 weltweit für das Militär ausgegeben worden. Der höchste Wert seit 2009, berichtet der ORF. töten und zerstören das Geschäftsmodell des fortgeschrittenen Kapitalismus. Rapide der Anstieg von Anträgen auf Kriegsdienstverweigerung in Deutschland, 20% gegenüber Vorjahr. Quelle einer Anfrage der Neuen Osnabrücker Zeitung. Konsumklimaindex in Deutschland verschlechtert sich weiter, Marktforschungsinstitut GfK. Laut Experten droht in 6 Monaten eine weltweite Hungersnot infolge des Iran-Kriegs. Es schätzen die Vereinten Nationen, bald können mehr als 45 Millionen Menschen betroffen sein. Die russische Zeitung Izvestia schreibt von einem Domino-Effekt auch im Lebensmittelbereich. Es fehlen Mineraldünger, Stickstoffdünger, Problem auch die Gaskrise in Europa, stark betroffen Mais, aber auch Brot, Grundnahrungsmittel. Die Maßnahmen der USA und Israels werden also irgendwann bei jedem ankommen. Umso mehr, je länger die Krise im Nahen Osten andauert. Sie scheint anzudauern. Wladimir Putin sichert Iran Russlands Unterstützung zu. Er traf sich mit dem iranischen Außenminister Araghchi in St. Petersburg. Auch bekam er eine Botschaft des obersten Führers des Irans.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Danke, Svetlana. König Charles III. Und seine Camilla im Weißen Haus zu Staatsbesuch. Good morning. Dem Schützen bei der Gala in Washington wird ein Mordversuch an Donald Trump vorgeworfen. China blockiert eine Milliardenübernahme durch Meta. Ein Streit über eine Wasserstelle brachte mehr als 40 Tote im Tschad. Die beiden früheren israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett und Yair Lapid bündeln ihre Kräfte, um Regierungschef Benjamin Netanyahu bei der nächsten Wahl abzulösen. Verwaltungsgericht Koblenz hat Kontrollen an der luxemburgisch-deutschen Grenze für rechtswidrig erklärt. Das Innenministerium will nun Berufung einlegen. Viel Sonne und immer wärmer die kommenden Tage. Dann wird es wechselhaft zum Wochenende.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht. Europe's Alternative Music.